heutigen Thema habe ich zur besseren Orientierung die Bibelstellen zusammengestellt und wir haben sie vervielfältigt. Bei meinen Studenten sage ich immer gerne, erst weitergeben, dann auswendig lernen, dann geht es schneller. Aber ihr braucht es nicht zugleich, insofern ihr habt ja eure Bibeln vor euch liegen, ihr könnt es in Ruhe durchgeben. Denn wir sind als Ausgangstext nun angekommen in Römer 3, 21 folgende. 1,18 bis 3,20 war von der ursprünglichen Bedeutung her notwendig, um Juden der Schuld zu überführen. Heiden sind für Juden sowieso Sünder von Geburt. Aber es war für Paulus notwendig zu zeigen, das Ergebnis 3,9, 3,19f, 3,23, alle Menschen, Heiden und Juden, sind auf Gottes Gerechtigkeit in Jesus Christus angewiesen. Das war notwendig, dass Paulus das für die Juden erweist. Und wir haben die Gelegenheit genutzt, nicht nur diesen Grundgedanken nachzuvollziehen, sondern vor allen Dingen von dem Wesen der Sünde zu lernen, dass sie Trennung von Gott ist und dass sie sich äußert als Schaden und eben als Schicksal und primär Gott gegenüber als Schuld. Schuld, Schaden und Schicksal sind die drei Merkmale der Sünde. Nun also 3, 21 bis 26. Nun aber ist ohne Gesetz die Gerechtigkeit Gottes offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, das heißt die Schrift. Ich rede aber von der Gerechtigkeit Gottes, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied, ergänzt zwischen Juden und Heiden, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Das ist das Ergebnis Briefthema und erster Hauptteil. 1,16, 17, Gottes Gerechtigkeit wird offenbart. Und 1,18 bis 3,20, alle Menschen sind Sünder, alle sind unter der Anklage, ohne Ausnahme. Jetzt aber beginnt das ungeheuerliche Evangelium, das heißt, was im Briefthema nur mit Gerechtigkeit Gottes gekennzeichnet wurde, das wird jetzt klar gemacht. Wie hat denn Gott seine Gerechtigkeit offenbart? Also 3,24 folgende. Sie werden ohne Verdienst, das heißt geschenkweise umsonst, sie werden ohne Verdienst umsonst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Vers 25. Den hat Gott für den Glauben öffentlich hingestellt als Sühne, oder übersetzt als Gnadenthron, Sühneort, Sühnmal. Das ist das Innerste im Allerheiligtum. Den hat Gott hingestellt als Sühne, als Gnadenthron, Sühnort, Sühnmal in seinem Blut. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die zuvor begangenen Sünden vergibt. Durch die Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist aus dem Glauben an Jesus. An Gottes Gerechtigkeit als Kraft von Gott zum Heil für jeden im Glauben haben wir uns gestern schon gefreut. Was heute dazu kommt, ist die Frage des Wies. Wie hat Gott seine Gerechtigkeit aufgerichtet? Und da fällt das Stichwort der Sühne des Blutes Jesu. Es fällt hier das Stichwort des Gnadenthrons des Sühneorts. Und dem wollen wir uns heute zuwenden, also dem Wort vom Kreuz der Versöhnung und Sühne nach der Darstellung des Paulus. Das Evangelium, die gute Nachricht Gottes, hat so zentral mit dem Kreuz zu tun, dass Paulus das ganze Evangelium in 1. Korinther 1, 18 folgende als das Wort vom Kreuz bezeichnen kann. Das Wort vom Kreuz ist nichts anderes als eine inhaltliche Präzisierung von gute Nachricht, Evangelium. Jetzt ist es aber heute so, dass ausgerechnet das Wort vom Kreuz sowohl bei Ungläubigen wie auch bei Liberalen oder Freidenkenden oder Kirchenhalbdistanzierten die meisten Probleme provoziert. Man will heute nichts mehr von Sühne hören, man will nichts von der Kreuzesbedeutung hören. Ich erinnere mich an die Aussagen der feministischen Theologie, wir wollen nicht, dass ein anderer für uns gestorben ist. Oder Jörns, ein deutscher Theologieprofessor, praktische Theologie, der eben die Sühne und das ganze Sühnegeschehen als Theologe ablehnt, nicht, und es desavouiert, also schlecht macht und es am liebsten abschaffen will. Das könnte uns im kuscheligen Tauernhof ja noch relativ egal sein, wenn wir uns unserer Sache sicher wären. Aber wenn ich jetzt mal gläubige, fromme, bibeltreue Christen frage, wie ist das denn jetzt genau mit dem Kreuzestod Jesu? Wie ist das mit der Versöhnung? Wer mit wem, gegen wen? Dann kommen wir selbst ins Schwitzen. Und wenn uns Distanzierte fragen, was soll das eigentlich mit dem Kreuz, dann kommen wir oft selbst in Erklärungsnöte. Wir selber haben so eine Mittellinie gefunden, dass wir sagen, na, das hat mit unserer Vergebung zu tun. Christus ist für unsere Sünden gestorben und danach wurde uns irgendwie vergeben. Aber wenn wir hineinschauen und sollen es genau erklären, dann kommen wir selbst ins Schwitzen. Deshalb ist es so wichtig, hier genau hinzuschauen. Die Fragen, die uns Ungläubige stellen, ist: Musste Gott Blut sehen, um von seinem Zorn abzulassen? Musste Christus sterben, damit Gott uns lieben kann? Warum musste Christus Gott mit der Welt versöhnen? Warum war denn Gott der Welt Feind? Und wie genau funktioniert denn eigentlich Sühne? Ist das das mit dem Sündenbock oder ist das nochmal was anderes? Und warum besteht Gott überhaupt auf Sühne? Sühne kenne ich sonst nur vom Strafrecht her, da muss einer sühnen, nicht? So habt ihr vorhin beim Volleyball gesagt, als einer geschmettert hat und hat einen Punkt gemacht, das wirst du mir sühnen, nicht? Das heißt also, Strafleiden folgt, ich werde dir gleich einen Ball hinhauen, der ist noch härter. Also sühnen ist ja eigentlich bei uns ganz negativ besetzt, nicht? Nämlich für eine Untat büßen müssen, eine Untat, eine Strafe ableiden müssen. Für viele Christen ist das Kreuz also einerseits ein Zeichen des Heils, ein Symbol des Heils und zugleich auch der schwarze Fleck in ihrer kleinen Theologie. Denn wenn Sie es genau erklären sollen, dann können Sie gar nicht sagen, wie es sich verhält. Deshalb habe ich euch auch die Stellen von Paulus alle zusammengestellt, sodass ihr vorwärts und rückwärts hier und dann auch zu Hause in Gruppen es genau euch anschauen könnt. Und wir haben es heute zu entfalten. Ihr könnt es auch nochmal nachhören. Es ist so, wir hatten es gerade vereinbart, dass für diejenigen, die ein MP3 haben oder es auf Stick downloaden, ich auch euch noch Arbeitsmaterialien, Aufsätze dazu gebe, sodass ihr das auch nachstudieren könnt und könnt auch schön mit Hauskreisen das dann nacharbeiten. Wenn ihr sagt, die Idee war klasse, aber ich weiß nicht mehr, nicht, das ist ja wie bei Bergwanderungen, nicht? Man sagt, die Wanderung war toll, aber wenn ich den Weg alleine finden soll, stürze ich ab. Ich weiß nicht mehr, wo der geführt hat, nicht? Also insofern, ihr könnt das alles noch vertiefen. Es geht heute Abend nicht ums Mitschreiben, sondern ums Verstehen, nicht? Also zu eurer Entlastung gesagt. Wir fangen da an. Wie ist das jetzt eigentlich mit Gott und Jesus im Kreuzesgeschehen? Und hier ist der entscheidendste Punkt, dass wir festhalten, von wem wird gesprochen, wenn das Wort vom Kreuz entfaltet wird, bei Paulus oder überhaupt im Neuen Testament. Wie wird Jesus Christus gesehen? Wie wird er beschrieben? Überall im Neuen Testament, wo das Kreuzesgeschehen als ein Heilsgeschehen verstanden wird, ist Jesus immer nachdrücklich als Sohn Gottes beschrieben. Das heißt, das ganze Kreuzesgeschehen funktioniert nur, das ganze Sühnegeschehen funktioniert nur, wenn ich nicht, wie die liberale Theologie, Jesus von Nazareth als einen Zimmermann nehme von Nazareth, der eben besonders begabt gepredigt hat und dann als Mensch am Schluss als Märtyrer gestorben ist. Wenn ich ihn also nur wie Bonhoeffer oder Martin Luther King verstehe, als einen, der aufrecht seinen Weg ging und dann haben die Feinde ihn ausgeschaltet, komme ich nie zu einem Erlösungsgeschehen, sondern dann kriege ich nur Jesus von Nazareth als einen vorbildlichen Menschen, als einen Märtyrer. Das heißt, das ist der Fehler auch, da könnt ihr immer gleich drauf kommen, wenn Theologen mit dem Kreuzesgeschehen nicht fertig werden, dann immer, weil sie sich selbst in Widerspruch begeben. Sie wollen nämlich einerseits kritisieren, dass das Kreuzesgeschehen ein Heilsgeschehen ist und dann aber zugleich sagen sie, ja, Jesus von Nazareth war doch ein Mensch wie du und ich. Wie kann der die ganze Welt erlösen? Ja, wäre er, schwäbischer Konjunktiv, irreales, wäre er nur ein Mensch wie du und ich, dann wäre sein Tod höchstens für die Jünger eindrücklich gewesen. Nicht? Aber weder der Sokrates noch der Bonhoeffer noch Martin Luther King oder sonst ein Missionar wie Eliot kann mich erlösen. Ich kann beeindruckt sein von ihrem Tod. Nicht, dass sie für eine gute Sache sterben und kneifen nicht. Aber mehr als beeindruckt bin ich nicht. Erlösen kann kein Mensch einen Menschen. Insofern ist das Erste, was wir festhalten müssen, Jesus Christus, von dem man sagen kann, dass sein Tod irgendeine positive Bedeutung hat, darf nur verstanden werden als der Sohn Gottes, der in Ewigkeit bei Gott seinem Vater war, vom Vater zur Erlösung auf die Welt gesandt wurde und dann als der Sohn Gottes, zugleich Mensch und Gott, ganz genau so hat es das Neue Testament schon gesehen, gestorben ist, auferweckt wurde und zum Vater hinaufging und dort jetzt lebendig ist. Nur wenn ich diese Voraussetzung teile der neutestamentlichen Zeugen, kann ich überhaupt gedanklich verstehen, was Kreuzestheologie ist, was das Wort vom Kreuz ist. Und diese dauernde Stotterei bei liberalen Theologen, die ihr hören werdet, liegt daran, dass sie einerseits das Kreuzesgeschehen als Heilsgeschehen verstehen wollen und dann aber die Voraussetzung haben, Jesus ist ein Mensch wie du und ich. Und das funktioniert nicht. Nicht? Wenn Jesus ein Mensch ist wie du und ich, dann ist er nur als vorbildlicher Mensch gestorben. Eindrücklich, ich kann immer noch die Bergpredigt toll finden, hat einen super Tag gehabt, nicht? War er gut drauf, nicht? Für einen Zimmermann ganz beachtlich, hat sich nie versägt, nicht? Sondern alles war toll, aber mehr ist nicht. Nicht? Dann ist er nur der Zimmermann. Nicht? Und als Zimmermann ans Kreuz zu gehen, das hat was Makaberes, aber mehr ist es dann auch nicht. Nicht? Das ist es. Erst wenn ich sage, Jesus Christus wird im Neuen Testament als Gott selbst verstanden, als Gottes eigener Sohn, dann erst kommt Logik in die ganze Sache. Zweite Voraussetzung, um das Kreuzesgeschehen zu verstehen. Zweite Voraussetzung. Nirgendwo im Neuen Testament wird gesagt, dass das Kreuzesgeschehen denknotwendig ist. Das heißt, versuche erst gar nicht, im Bibelkreis oder Außenstehenden gegenüber oder einem liberalen Pfarrer gegenüber zu sagen, Christus musste am Kreuz sterben, das ist doch ganz logisch. Für die menschliche Logik, für die Vernunft des Menschen, für die Weisheit des Menschen, deshalb habe ich euch 1. Korinther 1,18 folgende mit abgedruckt, da könnt ihr es lesen, für die menschliche Logik ist es ein Skandal, dass ein Gott am Kreuz hängen soll, dass ein Gott leiden soll. Und es ist Torheit. Nicht? Für einen Juden ist es völlig abstrus, Gott Mensch werden zu lassen und ihn dann leiden zu lassen. Gott ist leidensunfähig, so sagen auch die Griechen. Und die Philosophen in Griechenland, die lachen sich nur ins Fäustchen. Welcher Gott wäre denn so blöd, wenn er schon Gott ist, auf die Erde zu kommen, wo er doch leidensunfähig ist, sich leiden zu machen, um für die dämlichen Menschen zu sterben? So blöd ist nicht mal Zeus, nicht? Der bleibt da oben auf seinem Berg, streitet sich mit Hera rum und wenn sie ihm nicht passt, dann geht er fremd, aber da oben feiert er seine Feste, der griechische Gott. Also kein Gott ist so blöd, auf die Erde zu kommen und zu leiden, wo er doch schon Gott ist. Nicht? Das ist der Unterschied von Gott und Mensch. Menschen leiden und sind sterblich, die Götter da oben sind allem enthoben, die werden einen Gott tun. Einen Teufel tun kann man nicht sagen, nicht? Also die werden einen Gott tun und auf die Erde kommen. Nicht? Also die Kreuzestheologie ist nicht für die Aufklärung, für die Vernunft zwingend. Nicht? Also deshalb versucht in der Apologetik, in der Verteidigung gar nicht, eurem liberalen Pfarrer zu beweisen, dass Christus sterben musste. Nicht? Wenn er nicht gläubig ist, wenn ein Mensch nicht gläubig ist, wenn er nicht den Heiligen Geist hat, dann kann er es gar nicht verstehen, denn nur wer den Geist Gottes hat, der kann auch den Sinn Christi erkennen. Aber jetzt gibt es wieder einige, die sagen, eben, oder schwäbisch Äbe, also etwas breiter. Deshalb sollte man am besten gar nicht erst auf eine Bibelschule gehen. Schon Kurzbibelschule ist eine Anfechtung für den Glauben. Aber Theologiestudium ist dann vollends Christen sollten nicht denken. Nicht? Und da gab es eine ganze Zeit lang, und ich weiß, Charlie, nicht, das war die Ersten, die aus der Stunde Abitur machten, das war schon ein Grenzfall der Versuchung Gottes. Nicht? Also so viel Bildung gefährdet den Glauben. Nicht? Dann haben die Pietisten halt gesagt, wenn die menschliche Vernunft nicht zum Glauben führt, dann denkt doch einfach nicht mehr. Aber das ist natürlich auf der anderen Seite vom Kamel gefallen. Nicht? Sondern was sagt Paulus? Die menschliche Weisheit kann Gottes Weisheit nicht erfassen. Sie hält sie für Torheit. Aber Gottes Weisheit ist natürlich trotzdem Weisheit. Das heißt, nur weil die Menschen zu blöd sind, Gottes Weisheit zu verstehen, müssen wir nicht das Denken abschaffen, sondern die Blödheit. Nicht? Und insofern, Glauben und Denken gehören zusammen. Nicht? Und im Moment haben wir immer noch, das ist aber nicht mehr so aggressiv, das war vor 40 Jahren, 30 Jahren viel stärker so, dass die einen dachten, es genügt zu glauben und die anderen glaubten, es genügt zu denken. Nicht? Aber wenn Christus das Wort Gottes ist, wenn er der Logos ist, dann gehört beides zusammen. Und für mich war das Faszinierende, dass ich durch die Kreuzestheologie zu einem Denker wurde. Glaubt mir es oder nicht, ich wäre nie in meinem Leben Professor geworden, es sei denn durch Jesus Christus. Es war das Evangelium, das mich nicht locker ließ und immer sagte, denk weiter, denk weiter, denk weiter. Und irgendwann war ich Professor geworden vor lauter Denken. Nicht? Das heißt also, der Glaube zwingt zum Denken, er lädt zum Denken ein. Wobei ihr mich nicht falsch versteht, mir geht es nicht darum, dass ich sage, alle Christen müssen Abitur machen, müssen studieren. So viele Akademiker können wir gar nicht gebrauchen. Nicht? Wir sind ja doch ein bisschen Wasserköpfe, wir brauchen ja auch Lebensmenschen. Also nicht, dass ihr es falsch versteht, aber es ist die Einladung zu denken. Aber das, was wir geistlich tun, ist, Gottes Weisheit nachzudenken. Nicht? Der gläubige Verstand denkt Gott nach. Und dann in diesem Nachdenken der Gedanken Gottes erkennen wir einen tiefen Sinn und eine tiefe Logik. Dann können wir verstehen, warum ist Christus gestorben? Was sagt uns das Kreuzesgeschehen? Und das alles ist sehr vernünftig, aber eben für eine Vernunft, die getauft ist. Nicht einem Ungläubigen wirst du es nie plausibel machen können. Also ihr versteht richtig, es ist nicht denknotwendig, aber wir erkennen, es ist heilsnotwendig. Nicht? Es ist nicht denknotwendig für die Philosophen, aber es ist heilsnotwendig. Und das kann ich mit meinem getauften Verstand sehr wohl verstehen. Und deshalb sind wir als Christen zum Denken eingeladen. Ich selbst habe durch Paulus das Denken gelernt. Er hat mich nicht losgelassen und ich musste ihm immer weiter nachdenken. Und so überhaupt habe ich Glauben denken gelernt. Damit fangen wir also an. Was ist im Kreuzesgeschehen eigentlich geschehen? Nun, ein Begriff, der nicht hier kommt, sondern dann später in Römer 5, 6 folgende, ist der der Versöhnung. Sühne und Versöhnung gehören zusammen. Durch die Sühne hat uns Gott versöhnt. Also erlaubt mir, dass ich mit dem Begriff der Versöhnung anfange, weil hier die ersten Fallen und Tücken und Missverständnisse sind. Ich nehme jetzt nicht Römer 5, 6 folgende, den werden wir noch behandeln, sondern den Brief, den kurz vorher Paulus geschrieben hat, 2. Korinther 5, 14 bis 21, hier jetzt nicht für Sühne, sondern für Versöhnung. Dort heißt es in 5, Vers 17, ihr habt das alles auch auf dem Zettel und dürft natürlich auch eine Eigenbibel aufschlagen, sonst auf dem Zettel auch lesen. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, 3 Ausrufezeichen, der uns mit sich selber versöhnt hat, durch Christus, und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus, auch im Kreuzesgeschehen, Gott selbst, der Vater, war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das Kreuzesgeschehen ist ein Versöhnungsgeschehen. Soweit ist es noch klar. Aber jetzt frage ich dich, wer versöhnt hier eigentlich wen? Die erste Möglichkeit ist, dass man sagt, Christus musste kommen, um Gott den Vater mit der Welt zu versöhnen. Das kannst du in vielen Predigten hören. Christus ist gekommen, um Gott den Vater mit der Welt zu versöhnen. Jetzt muss man Deutsch können. Jetzt muss man Deutsch können. Wann spricht man bei wem von Versöhnung? Wenn ich, Charlie, ich darf dich nochmal nehmen, du kriegst auch jetzt die harmlose Rolle, ich bin der Blödmann. Wenn ich dem Charlie gegenüber Mist baue, ich kränke ihn oder ich tue etwas zu seinem Nachteil, dann ist unser Verhältnis durch mein Verhalten in Frage gestellt, da ist ein Bruch drin. Wer muss jetzt wen mit sich versöhnen? Ich als der Schuldige muss hingehen zum Charlie und ihn um Versöhnung bitten. Das heißt, die Versöhnung ist von dem zu leisten, der die Schuld angerichtet hat. Nicht? Ich muss Charlie versuchen, mit mir zu versöhnen, denn ich habe ja den Mist gebaut, also bin ich dran, zu ihm zu gehen und um Verzeihung zu beten. Wenn ich sage, Christus musste Gott mit der Welt versöhnen, setze ich voraus, dass Gott gekränkt ist, dass Gott Feind ist. Ist Gott Feind der Welt gegenüber? Manche würden sagen, bevor Christus kam, ja. Paulus sagt, nein, nie und nimmer. Feind ist der Mensch. Wir waren, als Christus kam, um für uns zu sterben, Feinde Gottes. Unsere Feindschaft musste überwunden werden, nicht Gottes Feindschaft. Gott war nie Feind. Was ist seine Treue zu Israel und zu den Völkern? Was ist seine Gerechtigkeit? Dass er treu ist. Gott hat diese Welt immer leidenschaftlich geliebt. Also Gott ist nicht Feind der Welt. Gott muss nicht versöhnt werden. Wir haben ein Problem. Und wenn du das verstanden hast, heute Abend hast du das Entscheidende verstanden. Christus musste nicht sterben um Gottes Willen. Er ist nicht für Gott gestorben. Er ist für uns gestorben. Er ist für mich gestorben, zu meinen Gunsten. Denn ich hatte ein Problem. Ich habe Schaden angerichtet und kann ihn selber nicht mehr gut machen. Also die erste Möglichkeit, Christus kam, um Gott zu versöhnen, steht gerade nicht hier. So ist die Formulierung nicht. Das Gegenteil wird gesagt. Deshalb sagen viele Christen, und das gilt sowohl für Fromme, wie ich es auch im Kommentar eines Kollegen gelesen habe, Gott hat in Christus sich selbst mit der Welt versöhnt. Jetzt wird es für Abend ein bisschen kompliziert. Also Gott hat in Christus sich selbst mit der Welt versöhnt. Was soll denn diese verdrehte Gedanke? Nun, es ist Folgendes. Man weiß einerseits, dass Gott uns ja liebt. Andererseits ist er ein gerechter Gott. Jetzt hat er einen Interessenkonflikt. In der Liebe möchte er uns gerne in Gemeinschaft haben. Als gerechter Gott muss er uns verwerfen. Also muss er, um sich selbst als König in der Ehre zu bestätigen und seine Gerechtigkeitsnormen selber einzuhalten, muss er praktisch einen Weg finden, um sich als liebender Gott so zur Geltung zu bringen, dass er den zornigen Gott überwindet. Ich habe euch gestern schon gewarnt, nicht? Haltet nicht die absolute Gerechtigkeit über Gott hinaus, denn dann bringe ich Gott in die Zwickmühle, dass er um eines Systems, das er selbst eingerichtet hat, die Gerechtigkeit, dann zu Dingen gezwungen ist, die kompliziert werden. Dann sagt man, Gott hat sich selbst in Christus mit der Welt versöhnt. Warum ist das falsch, obwohl es kompliziert ist? Es ist deshalb falsch, weil es an Gott nichts zu versöhnen gab. Christus musste nicht seinen Vater verändern. Mehr lieben, als der Vater uns vor der Sendung Jesu geliebt hat und vor dem Kreuz, kann uns Gott gar nicht mehr lieben. Ja, deshalb wird hier betont, Gott, der Vater selbst, war doch im Christus. Er ist doch der Handelnde. Er hat den Sohn gesandt. Und in der Tat, man weiß es ja eigentlich, habt ihr nicht schon in der Kinderkirche oder in der Jungschar gelernt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Wann hat Gott die Welt geliebt? Nach dem Kreuz oder vorher? Vor dem Kreuz, denn Christus war ja nur gekommen, weil Gott diese Welt liebt. Er hat sie nie gehasst. Es stand aber doch etwas dazwischen, eben unsere Sünden. Aber das war meine Sünde und nicht das Problem Gottes. Deshalb sagt Paulus, weder Gott musste versöhnt werden von Christus, noch Gott musste sich selbst versöhnen auf eine komplizierte Weise, wie ein König, das Beispiel wird ja gerne gebraucht, nicht? Oder ein Polizist, der einerseits jetzt einen erwischt hat aus der eigenen Familie, dann muss er einerseits strafen, um gerecht zu sein, andererseits will er die Familie nicht belasten, also sucht er irgendwie einen komplizierten Weg, um sowohl dem Recht wie der Liebe gerecht zu werden. So kompliziert war es gar nicht beim Himmel. Es ist ganz schlicht gewesen. Ein liebender Gott, eine hasserfüllte Welt, die ein Problem hatte. Und Gott, der Vater und der Sohn haben auf die Welt geschaut und haben gesagt, mit dem Problem werden die nicht alleine fertig. Das müssen wir lösen. Und der Sohn sagte, Vater, sende mich, ich werde es lösen. Und dann ist der Sohn aus Liebe gegangen und hat es gelöst. Nämlich das Problem deiner Sünde und meiner Sünde. Gott hat kein Problem gehabt, um dessen Willen Christus kommen musste. Wir haben ein Problem gehabt. Wir sind Gott weggelaufen und unsere Sünde hat uns von Gott getrennt und hätte uns allesamt in Ewigkeit getötet. Gott aber, Römer 5, Vers 8, erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also die wichtigste Erkenntnis. Wer ist das Subjekt des Versöhnungsgeschehens? Wer ist der Handelnde im Kreuzesgeschehen? Gott, der Vater selbst. Wir haben einen liebenden Gott. Es gibt keinen hassenden Vater Jesu Christi. Und wenn er als Richter Nein zu uns sagt, dann tut er das nicht aus Hass, sondern weil er uns liebt. So wie ich das Beispiel dieser Gletscherwanderung genannt hatte, wo ich die Freizeitteilnehmer angebrüllt habe, aber nicht, weil sie mir gleichgültig waren, sondern weil sie mir wichtig waren, weil ich sie nicht verlieren wollte. Gott ist ein liebender Gott. Und Christus kam aus Liebe. Und nicht, weil Vater und Sohn dort oben ein Problem miteinander hatten oder der Vater ein Problem hatte und der Sohn sagte, ich muss mal die beiden Streithähne Welt und Vater miteinander verbinden. Das ist ein falsches Gottesbild. Gott ist Liebe und er ist nichts anderes. Also, Subjekt der Versöhnung ist Gott, Objekt der Versöhnung bin ich selbst. Erste große Lernerfahrung. Und wo wir an Hans-Peter die ganze Woche denken. Ich kann euch sagen, wir haben ganze Tage diskutiert über das Versöhnungsgeschehen und das Sühnegeschehen. Denn ich hatte euch schon gesagt, Hans-Peter war ein ganz nachdrücklicher Theologe und er ließ nicht locker, bis auch die letzte Schraube noch stimmte am System. Und dann haben wir immer diskutiert, wie genau ist es mit Versöhnung und mit Sühne. Und das ist das Entscheidende. Gott aus Liebe hat die Welt versöhnt. Wir haben einen liebenden Gott. Und damit sind wir bei dem zweiten Punkt schon. Bevor wir Sühne, Vergebung und Kreuz näher bedenken, die große Lernerfahrung, was lerne ich aus dem Kreuz? Nun, wenn ich einen Menschen sympathisch finde, schenke ich ihm Aufmerksamkeit, schenke ich ihm mein Ohr und spreche mit ihm und schenke ihm Zeit. Wenn mir jemand sehr wichtig ist, dann schenke ich ihm noch mehr Zeit, schenke ihm größere Dinge und wende mich noch mehr zu. Und wenn du einen Menschen so sehr liebst, dass du das ganze Leben mit ihm teilen willst, dann schenkst du dich selbst aus Liebe diesem Menschen. Das heißt, man kann am Grad der Hingabebereitschaft an einen Menschen die Intensität seiner Beziehung ablesen. So ging es uns allen, nicht, dass wir an Liebeserklärungen, an Zuwendung, an Aufmerksamkeit, an Treue, an Begleitung, an Hilfe die Aufmerksamkeit und die Liebe anderer Menschen in unserem Leben schon erkannt haben. Wenn aber einer bereit ist, nicht nur etwas oder viel, nicht nur sehr viel hinzugeben, sondern wenn einer sein ganzes Leben für mich einsetzt, was ist das für eine Liebe? Und insofern ist das Kreuzesgeschehen vor allem anderen der Erkenntnisgrund für uns von Gottes Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Johannes 3, Vers 16. Daran erkennen wir den Erweis der Liebe Gottes, dass Gott seinen einzigen Sohn gegeben hat. Römer 5, Vers 8. Und so wie es vom Vater gilt, dass eine unendliche Liebe darin liegen muss, dass er sich im Sohn selber geschenkt hat, so gilt es von Christus. Galater 2, Vers 20 ist ja das Notgepäck eines jeden Fackelträgers, wenn ihr die Fackelträger kennt, nicht? Ich lebe doch nur nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Denn das, was ich jetzt lebe in meiner irdischen Existenz, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der sich selbst für mich dahingegeben hat aus Liebe, der mich so sehr geliebt hat. Das heißt, im Kreuz erkenne ich die unbedingte Liebe des Vaters und die unbedingte Liebe des Sohnes. Beide haben in einem gehandelt. Ich habe sehr spät eine Darstellung der mittelalterlichen Kirche kennengelernt und in Schöneich haben wir tatsächlich diese Darstellung des sogenannten Gnadenthrons. Und der Gnadenthron ist eine Darstellung eines Gekreuzigten. Aber du siehst nicht nur den Gekreuzigten, sondern hinter dem Gekreuzigten siehst du den auf dem Thron sitzenden Vater. Und die sind so dargestellt, dass der sitzende Vater mit seinen Händen den Querbalken des Kreuzes hält und den senkrechten Balken zwischen seinen Beinen hat und er hält den leidenden Sohn. Das ist die wunderschönste Darstellung der Kreuzigung, diese Gnadenthron-Darstellung. Ihr müsst nur Gnadenthron im Internet eingeben, dann findet ihr viele Bilder dazu bei Google. Du hast sie schon, nicht? Vielleicht können wir auch mal welche kopieren. In Schöneich ist eine, es gibt aber sehr viele, das ist seit dem Mittelalter eine Gnadenthron-Darstellung. Vielleicht gelingt es uns sogar, eine zu kopieren, dass wir es morgen mal auch an die Wand werfen können. Nicht ganz eindrücklich, also das Kreuzesgeschehen war der Augenblick, wo Vater und Sohn so eng verbunden waren, wie es nur denkbar ist. Ihr habt natürlich sofort im Kopf, dass Jesus doch sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat die Verlassenheit empfunden, er hat sie erlitten, denn er hat ja unsere Sünde, unsere Trennung getragen. Der Sohn erfuhr sich einsam und verlassen. Aber in Wahrheit war der Vater schon hier da. Und dass das so war, das ist spätestens in der Auferstehung deutlich, denn hätte der Vater den Sohn verlassen, hätte er ihn ja nicht auferweckt. Nicht? Das heißt also, der Vater war, während der Sohn schrie, mein Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? War der Vater dem Sohn so nah wie in Ewigkeit nicht. Aber der Sohn merkte es nicht, weil er unseren Tod und unsere Einsamkeit litt. Das heißt, das war ein Geschehen zwischen Vater und Sohn. Mehr noch als der Sohn litt der Vater, glaubt es mir. Und alle die, die verliebt sind und alle die, die Eltern sind oder Großeltern, die werden das sofort nachvollziehen können, wenn ich sage, für einen, der liebt, ist es schlimmer, wenn er einen Geliebten leiden sieht, als wenn er selber leidet. Nicht, wenn du dein kleines Kind das erste Mal zum Zahnarzt bringst und das hat Schmerzen, guckt dich an, als hättest du es verlassen, nicht, dann blutet dir das Herz. Nicht, und du sagst dem Zahnarzt, bohren Sie bei mir, lassen Sie den Kleinen in Ruhe. Aber dann fällt einem ein, dass das ja auch nichts hilft. Es muss ja der Karieszahn behandelt werden. Nicht, der Vater hat mehr gelitten als der Sohn am Kreuz oder wir wollen es nicht aufwiegen, er hat genauso gelitten, lassen wir es dabei. Aus Liebe hat er mitgelitten mit seinem Sohn. Nie war Gottes Liebe so dicht wie im Kreuz. Nichts von einem ablehnenden Gott, nichts von einem hassenden, einem feindlichen, einem gekränkten, einem rechthaberischen Gott. Da hat kein Gott ein Menschenopfer gefordert. Dieser Vorwurf läuft voll ins Leere, denn Jesus war ja gar nicht Mensch. Im Gegenteil, weil kein Tieropfer und weil kein Menschenopfer je Vergebung bewirken kann und die Welt nicht erlösen kann, hat ja Gott genau gesagt, deshalb muss ich es selber tun. Und der Sohn hat es gesagt, ich werde es, Vater, übernehmen. Ich trage den Schaden, die Schuld und das Schicksal der Menschen, das sie sich selber aufgeladen haben. Ich trete an ihre Stelle. Und 2. Korinther 5, 21 sagt es ja so schön. Nicht? Er, der keine Sünde hatte, der nie Sünde tat und erlebte, erkannte, der wurde für uns zur Sünde in Stellvertretung, damit wir, die wir ganz und gar Sünde sind, in ihm zur Gerechtigkeit werden. Was für eine Liebe, die wir im Kreuz erkennen. Also, das Kreuz ist nicht der Realgrund der Liebe Gottes. Es musste nicht Gottes Liebe erst real geschaffen werden. Das Kreuz ist der Erkenntnisgrund. Es ist falsch zu sagen, seit dem Kreuz liebt uns der Vater. Er hat uns schon lange vorher geliebt. Aber seit dem Kreuz wissen wir es, wir erkennen es im Kreuz, wie sehr er uns liebt. Damit sind wir aber dann bei dem nächsten Begriff, Versöhnung und Sühne. Sühne ist im Deutschen ein zugegebenermaßen unglücklicher Begriff. Denn wenn du im Lexikon nachschaust unter Sühne, dann kommt nicht der positive biblische Sühnebegriff zur Geltung, sondern dann kommt eben dieses Strafleiden. Nicht jemand muss büßen für seine Untat. Und dann ist man schon auf einer vollkommen falschen Schiene, dass man sagt, Sühne bedeutet bei Jesus, er musste büßen für unsere Sünden. Und man fragt, ja, wieso musste er jetzt büßen? Was ist das Strafleiden? Paulus spricht hier, wie das Neue Testament, auch bei Johannes im Johannesevangelium, ersten Brief finden wir es, von einem Sühnegeschehen, das zurückgeht auf das Alte Testament. Sühne also wird erklärt als das Geheimnis, und dieses Geheimnis ist in der Tat die Sühne im Alten Testament. Wie sah das aus mit dem Blut, mit dem Opfer, mit dem Tier und mit dem Tempel? Nun, ihr habt auf der Rückseite, habe ich es auch nochmal festgehalten, im Alten Testament den großen Versöhnungstag. 3. Mose 4 ist allgemein zum Sündopfer und 3. Mose 16 ist der große Versöhnungstag einmal im Jahr, wo Sühne geschaffen wird für Israel. An diesem großen Versöhnungstag in 3. Mose 16 werden zwei Opferarten dargebracht. Das erste Opfer ist der sogenannte Sündenbock. Der ist ja sprichwörtlich geworden. Da legt der Priester seine Hände stellvertretend für das Volk auf das Opfertier und lädt die Sünde Israels ab. Das heißt, die ganze Last der Sünde wird auf das Tier gelegt. Und das Tier trägt die Sünde als Last in die von Menschen unbewohnte Wüste. Und gedacht ist, dass das Tier dort stirbt. Also da, wo keine Menschen sind, kann die Sünde nichts mehr anrichten. Nicht? Seit es Atomprobleme gibt, sprechen wir von einem Endlager. Nicht? Also da gelingt es endlich mal. Nicht? Da wird unsere Sünde entgelagert. So wie im tiefsten Meer, so in der Sühne wird sie entgelagert in der fernen Wüste, wo keine Menschen ist, da kann sie nämlich schaden. Die Vorstellung ist, Sünde ist nicht nur eine theoretische Problematik, eine Schuld, sondern Sünde ist selbst ein Unheil, eine Unheilssphäre. Und solange Sünde über Israel ist, ist es wie mit einem Gewitter, das sich entlädt. Es schlägt auf mich zurück. Nicht so, wie ich einen, wenn wir mit Konfirmanden zusammen sind, nicht, und dann verbiete ich als Vikar oder als Jungscharleiter oder eben als derjenige, der die Konfirmandenarbeit macht, verbiete ich dem Jungen, dem Konfirmanden, Backsteine hochzuwerfen, nicht aus Böswilligkeit, sondern weil ich es besser weiß, und sage, wenn du den Backstein hochwirfst, dann wirst du das büßen müssen, denn du hast dann die Tat getan, die dir verboten war, und dann gibt es eine Tatfolge. Und ihr kennt ja Konfirmanden, die strecken die Zunge raus und sagen, Vikar, ich mach's trotzdem, und schmeißt den Backstein hoch und grinst nicht. Und der Vikar sagt, jetzt hast du ein Problem. Und der Konfirmand sagt, ich habe kein Problem, ich bin einfach nur ungehorsam. Du hast ein Problem, denn das Böse, das du in die Welt setzt, fällt auf dich zurück. Glaube ich nicht, brauchst du nicht zu glauben, geschieht trotzdem. Bums, hat das auf dem Kopf. Nicht? Das heißt Tat und Tatfolge, Sündentat und Unheil. Der Sündenbock soll all das Unheil wegtragen, dass es nicht auf uns zurückfallen kann. Und das Wunderschöne ist, dass Christus sich selbst in der Tat zum Sündenbock gemacht hat. Dieses Bild ist nicht alles umschreibend, aber es ist durchaus zutreffend. Er hat alle deine Schuld auf sich geladen. Alle Tatfolgen, all den Tod, den du in die Welt gesetzt hast, hat er selbst getragen und hat es ertragen und ist darin gestorben. Und damit war es beseitigt. Das aber mit dem Sündenbock ist erst die halbe Geschichte. Das mit der Sühne und dem Gnadenthron und dem Blut ist nämlich der zweite Ritus in Israel. Das ist das sogenannte Sündopfer. Was passiert da? Wieder stemmt der Hohepriester seine Hände auf den Kopf des Tieres und stellvertretend identifiziert sich der Hohepriester und das Volk mit dem Tier. Also, der Hohepriester wird das Tier mit dem Volk und das Tier wird der Hohepriester. Die beiden bilden jetzt ein Wir. Und das bedeutet, was an dem Tier geschieht, gilt für Israel. Und was dem Tier zugute kommt, kommt Israel zugute. Er stemmt die Hände auf, das Tier wird geopfert und nun geht es um das Blut. Was geschieht damit? Nicht in der Wüste ist das Ziel, sondern das Ziel ist das Allerheiligste. Das Blut steht für was? Die Verse stehen bei euch in den Belegen am unteren Rand der zweiten Seite. Das Blut steht für das Leben. Leben ist gleich Blut. Und spannend ist, dass das alte Israel, obwohl die medizinischen Kenntnisse in dieser Zeit ja noch nicht sehr entwickelt waren, die hohe Bedeutung des Blutes für das Leben schon erkannt hatte. Nicht? Das Leben ist im Blut. Das heißt, Sühne ist gar kein Strafgeschehen, sondern Sühne ist, und jetzt passt auf, ein Heiligungsgeschehen. Der Gedanke ist, dass das Volk eins werden darf mit dem Opfertier, das Opfertier sein Leben dahin gibt und dieses Leben wird wohin geweiht? In Gottes Gegenwart. Einmal im Jahr sogar an den Gnadenthron, das ist die Ebene über der Bundeslade, wo Gott selbst erscheinen will, in die Gegenwart Gottes hinein geheiligt. Das heißt, durch den Tod des Stellvertreters hindurch geschieht neue Weihe Israels und Israel wird neu zum Bund geheiligt. Sühne ist nicht Strafleiden, ist nicht Abbüßen, sondern Sühne ist Heiligung und Weihe. Und weil das schon im Alten Testament ein so positives Geschehen war, wie lange Zeit auch die Wissenschaft es zugedeckt hat und gar nicht wahrhaben wollte, dass Israel schon ein so positives Opferverständnis hatte. Und weil in der Tat schon in Israel kein Mensch auf die Idee kam, du kannst irgendein Tier nehmen, das opfern und dann hast du ein Heilsgeschehen. Sondern jeder Jude hat natürlich verstanden, das ist Gottes Gnade, dass er uns in einem rituellen Akt, dass er uns in einer symbolischen, realsymbolischen Weise mit diesem Geschehen des Opfertieres seine Vergebung, seine Neuschöpfung angeboten hat. Nicht? Der Hebräerbrief sagt es ja frank hinaus, nicht indem er sagt, das Blut von Tieren kann natürlich keine Sündenvergebung bewirken. Das hätte Israel schon, wenn es es richtig versteht, auch gesagt, sondern nur Gott kann es natürlich. Aber er hat ein Geschehen geschenkt, indem er uns Vergebung schenkt und bewirkt. Dieses Wunder der Sündenvergebung. Das heißt also, durch die Identifikation mit dem Tier bilden Volk und Stellvertreter ein Wir. Und in diesem Wir nun geht der Mensch mit dem Tier durch seinen verdienten Tod hindurch und wird neu geschaffen und neu geheiligt. Das ist ein Wunder, dass Gott Neuschöpfung schenkt. Nicht? Das ist nicht menschlich verständlich, das kann auch kein Hohepriester machen, sondern nur, weil Gott es so angeordnet hat. Und nun kommt das Faszinierende, dass Paulus sagt, und das, was hier vorab gebildet ist, vorab geschattet ist in Israel für den großen Versöhnungstag, das hat Gott jetzt in unübertrefflicher Weise in seinem Sohn für alle Welt verwirklicht, sodass in der Tat das alttestamentliche Geschehen als Vorabbildung, als Typologie erscheint, so sagt der Hebräerbrief, nicht? Das war nur ein Schatten im Alten Testament. Der eigentliche Kult, das Heilsgeschehen, das war am Kreuz, so Paulus und dieses Geschehen. Was ist hier geschehen? Christus hat seine Hände auf diese Welt gelegt. Er legt seine Hände auf deinen Kopf und sagt, ich bin dein und du bist mein. Ich bin du und du bist ich. Wir sind ein untrennbares Wir. Und jetzt kommt es zu einem seligen Wechsel, zu einem seligen Tausch, wie Luther es gesagt hat. Und das kommt von 2. Korinther 5, Vers 21. Weil er, der Gerechte, sich eins erklärt mit mir als Sünder, darf ich teilhaben an seiner Gerechtigkeit. Also, das Wunder ist, er wird eins mit mir. Wann geschieht das? Nicht erst in meiner Taufe, nicht erst in meiner Bekehrung, schon auf Golgatha. Da warst du noch gar nicht geboren. Ist Christus schon im Gedanken an dich gestorben. Für deine Sünde, die du überhaupt erst noch tun solltest. Er hat an dich gedacht am Kreuz. Jetzt sagst du, das kann doch gar nicht sein, dass er an Milliarden Menschen gedacht hat. Doch, der Sohn Gottes, der Vater im Himmel, hat an dich gedacht. Vor Grundlegung der Welt hat er dich schon erwählt. Und er hat gesagt, ich sterbe deinen Tod, damit du mein Leben leben kannst. Christus starb nicht einmal und nächstes Jahr wieder und dann wieder und dann wieder. Und wenn Israel sündigt, muss er wieder sterben. Er starb ein für allemal. Christus starb nicht nur ein für allemal, er starb auch für die ganze Welt und nicht nur für Israel. Für die ganze Welt und nicht nur für Israel. Und drittens, das wird immer wieder vergessen, wenn man sagt, aber das Alte Testament hatte auch schon Vergebung. Für wen war der große Versöhnungstag gedacht? Wer durfte auf Vergebung hoffen am großen Versöhnungstag? Wer durfte auf Vergebung hoffen im Zusammenhang mit Opfern? Nur Sünder aus Versehen. Bishgaga, aus Versehen, absichtslos heißt im Hebräischen. Wenn einer Biyat Rama mit erhobener Hand gesündigt hat, also vorsätzlich, dann gab es für ihn keine Vergebung. Was ist mit dem Rasha, mit dem Gottlosen, mit dem Frevler, der mordet, der Ehe bricht, der Gott lästert, der vorsätzlich andere zu Tode bringt? Der muss des Todes sterben. Es stimmt nicht, dass es im alttestamentlichen Kult Vergebung gab für den Gottlosen. Deshalb auch regen sich Juden so auf, dass Paulus sagt, Abraham glaubte an den Gott, der die Gottlosen gerecht macht. Christus ist für uns gestorben, als Gottlose, als Frevler, als Gleichgültige, was immer wir getan haben. Für alle unsere Sünden der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Er ist nicht nur als Sündenbock gestorben, sondern er ist der Sühneort für alle Zeiten, das heißt der Ort der Heiligung. Wann war die Sühne des Kreuzes vollendet? Nicht am Karfreitagabend, erst am Ostersonntag. Als nämlich der Sohn durch den Tod hindurch in das neue Leben zum Vater aufstieg. Denn Sühne ist Weihe in die Gegenwart Gottes durch das Sterben hindurch. Das heißt also, Sühne ist Heilsgeschehen. Sühne ist ein Lebensgeschehen. Ich als Todgeweihter komme zu neuem Leben. Und dass Gott dieses Wunder tut, das genau ist im Kreuz belegt. Es gibt viele andere Bilder noch, die Erlösung, der Sklavenfreikauf. All das könnt ihr auch noch unten in dem Abschnitt an dem Einzelnen zu Hause in Ruhe studieren. Aber genau die Sühne und Versöhnung ist das Wichtigste am Kreuz. Das Wunder, dass Gott uns neu geschaffen hat. Das ist nicht menschlich denknotwendig. Und hätte es Gott anders gewollt und hätte es anders gemacht, dann wäre er als Gott in der Lage dazu gewesen. Aber er hat diesen Weg gewählt. Nämlich den Weg, weder einen Propheten zu schicken, noch einen menschlichen Messias, sondern selbst Mensch zu werden, um all unser Elend, all unsere Schuld zu tragen. Es gibt keine Sünde deines Lebens, die Christus nicht schon getragen hat. Und es kann sein, dass du 1000 Schritte von Gott weggelaufen bist. Es ist nur ein einziger Schritt, um heute Abend zu ihm zurückzukommen. Es mag sein, dass du 1000 Schritte von Gott weggelaufen bist. Es ist ein einziger Schritt, um zu ihm zurückzukommen. Denn der für dich Gekreuzigte und Auferstandene ist immer da, und bietet dir Vergebung für alles an, was du hast. Sind 2 oder 3 bereit, mit uns zu beten? Das wäre schön, wie wir es schon gemacht haben.